wir begrüßen euch heute zu unserem Podcast Was sind psychodynamische Führungsstile? In diesem Podcast wollen wir einen Überblick über die 6 Führungsstile und ihre Einbettung in das Konzept liefern, wozu wir dann 6 verschiedene Podcasts gemacht haben, die erschienen sind oder noch erscheinen werden, in denen ihr genauer über die einzelnen Führungsstile erfahren werdet. Mein Name ist Matthias Lohmer, ich bin bei M19 und zusammen mit meinem Kollegen
Thomas Gernalzig, ich bin auch bei M19.
Und wir werden mit euch zusammen heute die Fragen überlegen, was sind psychodynamische Führungsstile, wie wirken sie sich aus und was hat man davon, wenn man sie kennt und damit umgehen kann. Thomas, wenn wir von psychodynamischen Führungsstilen sprechen, was stellen wir uns darunter vor? Was gibt es denn da? Wir werden vielleicht einige erst einmal charakterisieren und dann näher darauf eingehen, wie sie denn zustande kommen und warum wir sie haben. Was ist ein Führungsstil?
Ich vergleiche gerne einen Führungsstil mit der Beschreibung eines Baumes in einem Wald. Der Wald sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie geführt wird. Und je nachdem, welcher Stiel im Vordergrund steht, sieht eine Führung mehr aus wie eine Eiche oder wie eine Buche oder eine Tanne. Das ist mir deswegen wichtig, das so zu beschreiben, weil ich Wert darauf lege, es gibt keine guten oder schlechten Führungsstile. Sie sind unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Etwas weiter gedacht, fußen die Führungsstile auf Persönlichkeitstheorien. Und es ist die Frage, was Menschen unter Stress in der Regel intuitiv anwenden an Verhalten, an innerer Deutung, an Motiven, um durch den Tag zu kommen, vor allen Dingen dann, wenn sie selber nicht so absichtsvoll und bewusst ihr Handeln steuern.
Damit hast du schon etwas ganz Wichtiges gesagt, Thomas, nämlich es werden ja in allen Führungskräfteentwicklungen eine Vielzahl von Führungsstilen, die erstrebenswert sind, gelehrt. Es gibt den situativen Führungsstil, je nach Reifegrad einer Organisation. Es gibt den transformativen Führungsstil, der etwas entwickeln will und andere mitnimmt. Den transaktionalen Führungsstil, der mehr über Anweisungen, Anordnungen arbeitet und viele andere Führungsstile darüber hinaus. Das sind in der Regel absichtsvoll eingenommene Grundhaltungen, die bewusst eingenommen werden, um eine Organisation zu lenken, zu steuern, zu orientieren, zu beeinflussen und damit das, was die Führungspersönlichkeit will, umzusetzen. Das kann ich ein wenig trainieren. Ich kann mich darauf einstellen. Ich kann sogar finden, welche Haltung vielleicht mir am meisten liegt. Ich kann auch gegensteuern gegen etwas, was mir liegt. Was du erzählt hast und was wir in diesem Sinne von below the surface, unterhalb der Oberfläche ja beschreiben wollen, sind die Dinge, die intuitiv unter Stress passieren, die ich also nicht wähle, sondern die sich ereignen, die ich inszeniere, weil hier meine Persönlichkeit unter Druck unmittelbar zum Ausdruck kommt.
Und ein Führungsstil ist kein reines Eigenschaftskonzept. Und nicht nur, weil ich es nicht bewusst steuere, sondern ein Führungsstil verstehen wir so, der hängt von bestimmten Präferenzen des Menschen ab, die er oder sie im Laufe seiner Entwicklung gelernt hat und in Beziehung erfahren hat. Er hängt aber auch davon ab, in welchem Unternehmen, in welcher Position, in welcher Situation ich gerade arbeite. Es gibt also Situationen, in der bestimmte Verhaltensweisen und Strategien besonders begünstigt werden, Zurückhaltung und Ordnung, dann wird das auch mehr abgerufen, oder andere begünstigt werden, Spontanität und Auftritt. Deswegen ist es also etwas anderes als Typen, die eindeutig zugeordnet sind. Es ist immer etwas, was aus Person, Situation, Rolle und Unternehmen definiert wird und darum auch bei einzelnen Menschen in Bewegung ist.
Ich würde dir teilweise recht geben, teilweise würde ich den Akzent ein wenig anders setzen, in dem Sinne, dass tatsächlich ich aufgrund meines inneren Grundkonfliktes, mit dem ich mich in meinem Leben auseinandersetze, schon eine gewisse Grundprägung meiner Persönlichkeit mitbringe, die sich in meinem Führungsstil äußert. Wenn ich einen eher narzisstischen Führungsstil habe, wie wir nachher dazu kommen, dann habe ich bei einer Fähigkeit, beeindruckend zu sein, trotzdem eine innere Fragilität. Wenn ich einen schizoiden Führungsstil habe, so ist mir Nähe nicht so angenehm. Ich muss damit, kann damit schwer umgehen und bin deswegen als Bewältigung komme ich in die Sachorientierung. Das heißt, das Faszinierende ist, jeder Mensch hat aufgrund seiner Familienumwelt, seiner ursprünglichen, seiner Gewordenseins, hat bestimmte Grundkonflikte, bestimmte nicht gut lösbare Dilemmata. Und um diese in Schach zu halten, um diese sozusagen nicht dauernd präsent zu haben, entwickelt jeder Mensch bestimmte Coping-Mechanismen, Bewältigungsmechanismen, wir nennen es Abwehren, die dann zusammengenommen die Struktur einer Persönlichkeit ergeben, sein Stil, wie er mit Welt umgeht und mit sich selbst. Und daraus dann in Führungssituationen kommt der Führungsstil. Insofern würde ich da diesen Akzent noch stärker hinzusetzen.
Da kann ich leidenschaftlich mit dir streiten, weil ich würde ja dafür mich aussprechen, dass verschiedene Situationen, verschiedene Grundkonflikte jeweils mehr ins Scheinwerferlicht setzen. Aber vielleicht vertagen wir das nochmal in eine andere Folge und gehen jetzt ein wenig durch, welche 6 verschiedenen Führungsstile haben wir denn beschrieben und mitentwickelt, um die inneren Bühnen der Beteiligten und wie es sich zeigt in Stärken und in Schwächen darzustellen.
Womit würdest du gern beginnen?
Ich spreche jetzt vom konsensorientierten Führungsstil, den wir auch abhängig depressiven Führungsstil nennen. Das ist ein Führungsstil, in dem Menschen sehr gut alle mitnehmen, weil sie nicht möchten, dass es Dissens, dass es Ärger und dass es Probleme gibt. Sie sind wunderbar darin, eine harmonische Teamkultur aufzubauen, aber sie sind auch schwach darin, gute Streitkultur zu entwickeln. Auf der inneren Bühne ist das, was den Menschen unbewusst beschäftigt, die Angst, nicht mehr gemocht zu werden, die Angst, ausgeschlossen zu werden.
Thomas, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre in einer Organisation, woran merke ich das am ehesten, dass meine Führungskraft einen solchen Führungsstil hat? Und wie gehe ich am besten mit ihr um?
Ich merke es daran, dass mich meine Führungskraft versucht abzuholen, dass die Führungskraft alle Meinungen anhört und dass sie sich schwer tut, dann eine Entscheidung zu treffen, wenn es keine Übereinstimmung gibt. Es wird also der Konflikt vermieden, dass einige dafür und einige dagegen sind. Und auf diese Weise kann es sein, dass weniger vorangeht, als wenn anders gearbeitet würde.
Und wie gehe ich damit um am besten als Mitarbeiter? Wie mache ich das mit so jemandem?
Wir halten ja sehr viel davon, das, was wir wahrnehmen, zu beschreiben. Deswegen würde ich für die Mitarbeiter Umgang empfehlen, zu sagen, ich finde es sehr gut, wie alle Meinungen gehört werden, aber ich finde es zu langsam, dass es jetzt nochmal vertagt werden muss, bis wir alle eine gleiche Meinung haben. Ich würde mir sogar wünschen, dass du als meine Führungskraft das einfach entscheidest, dann kann ich mich vielleicht sogar über dich etwas ärgern, aber ich folge dir gerne. Matthias, sagst du uns was über einen weiteren Führungsstil?
Ich würde jetzt mal den schizoiden Führungsstil nehmen, den zurückgezogen sachorientierten haben wir ihn auch genannt. Schizoid meint in dem Sinne etwas, dass ich etwas abspalte, dass ich etwas abtrenne, dass ich quasi einen inneren Kern schütze, indem ich mich leicht zu sehr bedrängt fühle. Jemand, der diesen Führungsstil hat, das ist jemand, der enorm gut sachorientiert arbeiten kann, der aber interpersonelle Fragen eher als Störung, als Störmanöver, als Störgeräusche bei der Arbeit empfinden würde. Es sind oft hervorragende Fachexperten, Naturwissenschaftler, Physiker, die aber Schwierigkeiten haben, vielleicht ein Team zu führen, weil die Bedürfnisse eines Teams eher wie eine lästige Beinotwendigkeit erscheinen und nicht als das Eigentliche der Arbeit. Der Vorteil dieser Führungskräfte ist auch, dass sie in diesem Stil oft eine beneidenswerte Unbeirrbarkeit haben. Sie können eine richtige Idee auch gegen viele Anfechtungen von außen durchziehen, weil sie davon überzeugt sind und in manchen Fällen dann tatsächlich auch irgendwann einen Nobelpreis kriegen oder die große Erfindung machen eines Medikaments, weil sie ihren Weg verfolgen können und nicht zu viel von Politik in einem Konzern abgelenkt werden.
Wie zeigt sich das, Matthias, und wie sollten Mitarbeitende klug darauf reagieren?
Es zeigt sich als eine gewisses Desinteresse an den persönlichen Belangen der Mitarbeiter. Es zeigt sich an einem Einfordern von Sachfortschritten, bei vielleicht zu wenig Rücksichtsnahme auf das, wo die Kapazitäten und Möglichkeiten von jemandem sind. Es zeigt sich aus einer gewissen Seelenblindheit. Ich kriege nicht wirklich mit, was im anderen ist. Ich interessiere mich mehr für meine Sache an sich und hätte auch gern, dass meine Mitarbeiter sich darauf beziehen.
Und wie sollte ich reagieren?
Ich sollte keine leere Zitrone auspressen. Ich sollte nicht sozusagen etwas erwarten, was es hier nicht gibt, nämlich emotionale Zuwendung, emotionales Verständnis, Unterstützung, sondern mich auf das konzentrieren, was ich hier bekommen kann, vielleicht gute Anleitung und auch gute sachorientierte Förderung. Ich sollte wissen, dass ich meine Führungskraft dann am besten erreichen kann, wenn ich einen gewissen Abstand einhalte, ihr nicht zu nahe trete und mich auf die Sachebene beziehe.
Ein weiterer Führungsstil, mit dem wir arbeiten, heißt von der klinischen Bezeichnung her paranoider Führungsstil. Und in der Übersetzung in Allgemeinsprache sprechen wir von risikobewusst und alarmbereitem Führungsstil. Das sind Menschen, die sehr gut darauf achten, welche Gefahren lauern, die sehr gut in der Lage sind, in die Zukunft zu denken und Risiken zu diskutieren, auch dann, wenn alle anderen in Aufbruchstimmung sind. Innerlich kann man sich vorstellen, dass es Menschen sind, die sich leicht von anderen bedroht oder verfolgt fühlen und die sich dagegen schützen müssen, indem sie um sich selbst eine Burg bauen oder um das Team einen Zaun spannen. Es zeigt sich am ehesten dadurch, dass immer wieder auf Gefahren hingewiesen wird und dass eine häufige Kontrollschleife stattfindet und dass es schwer ist, Vertrauen bei der Zusammenarbeit zu entwickeln.
Wenn ich ein Mitarbeiter bin, wie würde ich da am besten mit so jemandem umgehen?
Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Mensch Sorge hat, betuppt zu werden, dann muss ich als Mitarbeiter möglichst viel transparent machen, was ich mache, was ich vorhabe und eine Sicherheit erzeugen, bei der nicht so leicht das Misstrauen entsteht. Es ist etwas, was gegen dich gerichtet wäre. Also von sich aus sehr, sehr viel offenlegen, genug Kontakt halten und auch ansprechen, wenn ich glaube, dass es an einer Stelle eine Kontrollschleife zu viel gibt und man sich etwas mehr Vertrauensvorschuss wünschen würde.
Jetzt würde ich mich auf den narzisstischen Führungsstil, den wir auch als machtorientiert entscheidungsstark bezeichnen, beziehen. In diesem Stil haben wir Leute, die eine Bühne gut benutzen können, die Entscheidungen gut treffen können, die Charisma entwickeln, die gut anleiten können, die auch faszinierende Ideen entwickeln und Bestehendes in Frage stellen können. Die Schattenseite ist, dass sie oft sehr empfindlich gegenüber Kritik sind, dass sie Dinge nicht gut zu Ende bringen können, sondern mehr in den Anfang verliebt sind und dass sie in ihrer Gefolgschaft wenig abweichende und andere Meinungen haben können. Ihr Grundkonflikt ist, dass sie hinter einer sehr beeindruckenden Fassade von Großartigkeit häufig eine hohe Empfindlichkeit und Selbstunsicherheit haben, die sie nicht gut durch Anerkennung ausgleichen können. Sie brauchen sehr viel, eine hohe Dosis an Anerkennung, um es innerlich immer wieder ausgleichen zu können.
Und wenn ich mit einer solchen Führungskraft zu tun habe, was sollte ich dann berücksichtigen und wie kann das Zusammenarbeiten gut werden?
Ich sollte dieses starke Bedürfnis nach gesehen werden, Anerkennung mitdenken. Ich sollte auch wenn ich der Mitarbeiter bin und vielleicht denke, mir steht es gar nicht zu, etwas hervorzuheben, was die Führungskraft geschafft und bewegt hat, ist trotzdem, sie ihr sagen, ich fand das sehr gut, das war sehr hilfreich, hier war ihr Hinweis wichtig. Ich sollte also ihr genügend Anerkennung geben, um eine Vertrauensbrücke zu bilden, auf der ich dann, wenn es eine Krise gibt, auch vielleicht sagen kann, ich verstehe, dass mein Satz, den ich da gesagt habe, bei dir sehr auf eine Empfindlichkeit gestoßen. Es tut mir leid, dass ich deine Verstimmung verursacht, aber vielleicht kannst du auch sehen, dass ich hier keine böse Absicht hatte. Und also es ist auch hier wieder quasi den inneren Teil des anderen, seine innere Befindlichkeit zu spiegeln und dann aber auch an gewisser Seite Grenzen zu setzen und sagen, an der Stelle aber war es für mich schwer weiter zu handeln, weil ich ein solch starkes Rotsignal gekriegt habe.
Der histrionische Führungsstil, den wir auch den lebendig sprunghaften Stil nennen, hat eine Ähnlichkeit zum narzisstischen Stil und unterscheidet sich davon. Die Ähnlichkeit ist die Affinität zur Bühne, zum Auftritt. Die Ähnlichkeit ist auch das hohe Ausmaß an Kreativität und Lebhaftigkeit. Im Unterschied zum narzisstischen Führungsstil ist dieser Stil jedoch etwas wärmer und ist etwas interaktioneller. Es geht nicht primär darum, bin ich der Wertvollste im ganzen Land, sondern es geht darum, in Dreieckssituationen überlegen zu sein, nicht der ausgeschlossene Dritte zu sein, selbst bei der Konkurrenz um eine Person im Vorteil zu sein.
Thomas, wenn ich mit jemandem mit einem histrionischen oder sprunghaft lebendigen Führungsstil zu tun habe, wie gehe ich am besten mit demjenigen um, um vielleicht auch meine Ziele zu erreichen?
Ich glaube, es ist gut, wenn ich weiß, dass zu diesem Führungsstil das Verbreiten von Goldstaub einfach dazugehört. Nicht alles, was jetzt gesagt und versprochen wird, kann auf Dauer gehalten werden. Aber es ist zumindest etwas, was im Moment einen belebenden Punkt hat. Und ich kann versuchen, auf die Essenz oder auf das, was wiederkehrt, mich zu konzentrieren.
Und ich würde hinzufügen, Thomas, vielleicht in diesem, es nicht zu wörtlich nehmen, ich sollte nicht zu sehr vertrauen darauf, dass morgen noch gilt, was heute gesagt wird, aber sollte übermorgen nicht zu verletzt sein, dass das nicht mehr gilt, was gesagt wird, sondern versuchen durch kontinuierlichen Kontakt auch hier eine Verlässlichkeitsbrücke zu bauen.
Dann sag uns, Matthias, wie wir den zwanghaften Führungsstil verstehen.
Der zwanghaft strukturiert kontrollierende Führungsstil ist gewissermaßen das Gegenstück, das Pendant zum histrionischen Führungsstil. Weil das, was der histrionische Führungsstil als seine besonderen Stärken hat, die Spontanität, das Sprunghafte, das Neue, ist ein Schrecken für den zwanghaften Führungsstil, denn das Ungeordnete, das Chaotische, das Naturwüchsige schreit danach, in geordnete Flussbette gebracht zu werden, in Regeln, Prozesse und Vorschriften. Das heißt, mit jemandem, mit einem zwanghaften Führungsstil fühlt sich dann wohl, wenn er Ordnung schafft, wenn er klare Prozesse hat, wenn die Bleistifte auf dem Schreibtisch gerade ausgerichtet sind. Er braucht quasi Vorhersehbarkeit. Er braucht Orientierung und er braucht das, weil er in einem inneren Kampf mit dem eigenen inneren Chaos ist, weil er die Kontrolle über Impulse braucht. Er muss sie zähmen können, er muss sie in der Umwelt zähmen, was in ihm selber zu zähmen ist. Und er hat große Stärken darin, zu strukturieren, zu ordnen, gute, klare Meetings zu halten, Zeitgrenzen einzuhalten. Aber plötzliche Kreativität, Ungeplantes kann ihm schwerfallen.
Und was folgt für mich als Kollegin, als Mitarbeiter daraus?
Dass ich, bevor ich mit meinen spontanen Ideen komme, eine Rücksicht drauf nehme, dass die Struktur gehalten werden muss. Ich könnte zum Beispiel sagen, in unseren Plan 7,2-8 passt eigentlich wirklich gut noch die Idee, dass wir hier einen Moment von so und so einbauen könnten, in denen das und das passieren könnte. Findest du nicht auch, dass das eigentlich sich sehr gut in unseren Gesamtplan fügt? Also ich komme dem Bedürfnis nach Ordnung entgegen und füge etwas Freieres hinzu.
Wie, Matthias, sind wir eigentlich dazu gekommen, über psychodynamische Führungsstile zu arbeiten?
Unsere Kunden haben uns drauf gebracht. Wir hatten mal ein Vorstandsgremium, das ist schon einige Jahre her, in dem ein Arzt beteiligt war, der früher mal eine psychoanalytische Ausbildung gemacht hatte. Und er sagte, ich möchte doch zu gerne, dass wir mehr davon profitieren können, was die Psychoanalyse eigentlich über Persönlichkeiten und Persönlichkeitsstrukturen weiß, dass wir davon mehr profitieren könnten. Und da haben wir begonnen zu entwickeln, wie sich eigentlich die klassischen psychoanalytischen Persönlichkeitstypen und Kategorien auswirken könnten in den Führungsstilen. Also es war etwas, wo wir eine Anwendung von diesem reichen psychologischen Wissen machen wollten, um mehr darüber zu verstehen, wie unser Unbewusstes uns auch in unserem Führungsverhalten langt. Das war der Beginn, als wir dann einen Fragebogen entwickelt haben, den ausgewertet haben und ihn jetzt auch einsetzen können als Fragebogen zur Selbsteinschätzung oder auch zur Fremdeinschätzung. Thomas, was habe ich davon, wenn ich mit diesem Denken und diesem Fragebogen und diesem Herangehensweise eigentlich in meine Führungssituation gehe? Was kann das bieten, was vielleicht andere Führungsmodelle so nicht bieten können?
Der hauptsächliche Vorteil besteht darin, dass ich das Modell sowohl auf mich als auch auf andere anwenden kann. Ich bekomme zuerst einmal ein Kategoriensystem. Ich habe ja am Anfang von verschiedenen Bäumen im Wald gesprochen, mit der ich meine Beobachtung schärfen kann und mir Gedanken dazu machen kann, was geht im anderen gerade vor, wenn er oder sie sich so und so verhalten? Was sind es für innere Zustände oder für Bedürfnisse, die gerade eine Rolle spielen? Aber auch, was geht in mir gerade vor, wenn ich versuche, in einer Zweiersituation unbedingt den höheren Wortanteil zu haben? Und wie könnte das auf andere wirken? Kurzum, es dient zur Einordnung von mir und anderen und erlaubt mir dann, so wie wir das ja auch vorhin ganz kurz immer besprochen haben, mir zu überlegen, was ist ein passendes und zwischenmenschlich nützliches Vorgehen, um gemeinsam Aufgaben und Ziele zu erreichen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, um was es hier geht bei dem psychodynamischen Führungsstil. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört unsere Podcast-Folgen zu den einzelnen Führungsstilen oder lest in unserem Buch Das Unbewusste im Unternehmen nach, wo ausführlich diese Führungsstile und ihr Kontext beschrieben ist.
Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen und Anregungen und möchten, dass ihr weiter mit uns in Verbindung bleibt und unsere Podcasts hört.